Da war Sobel und die Sonne stand still, wie Kopernikus unser Weltbild revolutionierte. Manchmal stellt jemand eine Theorie auf, die so absurd erscheint, dass sie eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, bis sich dann herausstellt, dass sie tatsächlich stimmt. So war es zum Beispiel mit der Idee, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Jahrtausende lang sind die Menschen auf dem offensichtlich flachen Erdboden gewandelt, in der festen Überzeugung, dass es irgendwo einen Rand gäbe, an dem die Ozeane in die Tiefe stürzen und die Erde zu Ende ist. Doch siehe da, sie ist tatsächlich eine Kugel. Genauso verrückt erschien es, als der Mathematiker und Astronom Nikolaus Kopernikus plötzlich behauptete, dass sich die Erde um die Sonne drehe, anstatt umgekehrt. Was für ein Unsinn. Schließlich ist der Mensch die Krone der Schöpfung und damit auch das Zentrum des Universums. Das war allgemein bekannt. Heute wissen wir es besser. Doch damals war es schon revolutionär, überhaupt auf so eine Idee zu kommen. Wie Kopernikus seine Theorie entwickelte und wie die Öffentlichkeit auf sie reagierte, erfährst du in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Kopernikus besaß einen offenen Geist und studierte 7 verschiedene Fächer. Heute weiß jedes Kind, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Doch vor wenigen Jahrhunderten wusste jedes Kind, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Wer dieses Naturgesetz damals in Frage stellen wollte, musste nicht nur gebildet, sondern auch kreativ und intelligent sein. Und all das war Nikolaus Kopernikus. Kopernikus wurde am 19.02.1473 in der Stadt Thorn geboren, die heute in Polen liegt, aber damals zu Preußen gehörte. Er war der jüngste Sohn einer wohlhabenden schlesischen Kaufmannsfamilie und wurde nach dem Tod seiner Eltern von seinem Onkel Lukas Watzenrode aufgezogen, der Fürstbischof des nahen Ermlandes war. Der Onkel ermöglichte ihm ein Studium der Logik, Poetik, Rhetorik, Naturphilosophie und der mathematischen Astronomie an der Universität Krakau. Nach diesem ersten Studium reiste Kopernikus nach Bologna, um dort Kirchenrecht zu studieren. Er wohnte bei dem Astronomieprofessor Domenico Novara, dem er oft bei seinen nächtlichen Beobachtungen Gesellschaft leistete. Anschließend studierte Kopernikus Medizin in Padua, wo er sich außerdem selbst Griechisch beibrachte, um die griechischen Astronomen im Original lesen zu können. Kopernikus genoss also eine hervorragende Ausbildung und war darüber hinaus auch ein erfolgreicher Autodidakt. Nikolaus Kopernikus war aber nicht nur in außergewöhnlichem Maße gebildet, sondern auch intelligent, tolerant und diplomatisch. Genau die richtige Denkweise, um revolutionären Ideen offen gegenüberzustehen. Er arbeitete zum Beispiel nach seinem Studium als Administrator im Domkapital von Allenstein, wo er oft Streitigkeiten zwischen Bauern schlichtete und Besitzverhältnisse klärte. Die meisten katholischen Geistlichen fühlten sich zu dieser Zeit von Martin Luther und seiner Reformation bedroht. Kopernikus hingegen zeigte sich tolerant. Trotzdem musste er sich im Umgang mit Lutheranern und deren Vorstellungen oft seinen geistigen Oberhäuptern beugen. Das hinderte ihn aber nicht daran, sich mit dem neuen Gedankengut und dessen Vertretern auseinanderzusetzen und sich zum Beispiel mit Georg Joachim Rheticus anzufreunden, einem lutheranischen Mathematiker, für den er sich gegen den Willen seiner Arbeitgeber bei der katholischen Kirche einsetzte. Blink Nummer 2. Kopernikus arbeitete und forschte als Geistlicher, Mediziner, Mathematiker und Astronom. Kopernikus stand neuen Ideen nicht nur offen gegenüber, sondern interessierte sich grundsätzlich für alles Mögliche. So war er unter anderem als Mediziner, Mathematiker, Astronom, Kartograf, Diplomat und Geistlicher tätig. Ein wahres Allround-Genie. Hauptarbeitgeber war die katholische Kirche. Nach seinem Studium wurde Kopernikus zunächst bischöflicher Leibarzt und Sekretär und übernahm dann 1511 die Stellung als Kanzler des Domkapitels. 1516 wechselte er zum Domkapitel in Allenstein, wo er als Administrator vor allem für Fragen der Buchführung und Diplomatie zuständig war. Doch neben dieser Arbeit nahm er sich regelmäßig Zeit für astronomische Beobachtungen und Berechnungen. Einige dieser Projekte hatte er schon während seiner Studienzeit begonnen und er erfand und baute allerhand Vorrichtungen und Werkzeuge, die ihn dabei unterstützten. Außerdem arbeitete er als Mediziner unter anderem für den Bischof Färber in Heilsberg, was ihm an verschiedenen wichtigen Stellen Sympathien und Dankbarkeit einbrachte. Auch als Wissenschaftler konnte Kopernikus schon bald erste Erfolge erzielen. 1511 wurde er zum Beispiel aufgefordert, an der Kalenderreform des damals ungenauen julianischen Kalenders mitzuwirken. Dieser Kalender, der bereits seit 45 vor Christus galt, war leider 11 Minuten und 14 Sekunden länger als das tatsächliche Sonnenjahr, sodass er sich bereits um 7 Tage verschoben hatte. Ein Schalltag musste her. Doch mit welcher Regelmäßigkeit? Kopernikus erfand ein Instrument zur Messung der Jahreslänge und gelangte so zu einer Antwort auf diese Frage. 1524 schrieb Kopernikus eine Analyse über den Aufsatz über die Bewegung der achten Sphäre von Johannes Werner, indem er eine Art Zittern der Erdachse beschreibt, die zu Abweichungen der Messungen führt. Diese Schrift war für die mathematische Forschungsgemeinde so interessant, dass sie immer weiter vervielfältigt wurde und heute unter dem Titel Brief gegen Werner als eines der wichtigsten Werke von Kopernikus gilt. Wissenschaftlich betrachtet war Nikolaus Kopernikus also ein Hansdampf in allen Gassen. Obwohl er sich für vieles interessierte und auch auf vielen Gebieten brillant war, gab es ein Thema, das für ihn schon immer am wichtigsten war: die Ordnung des Planetensystems. Blink Nummer 3. Vor Kopernikus galt das geozentrische Weltbild als unumstritten und mathematisch berechenbar. Kopernikus wuchs in einer anderen Welt auf als wir. Eigentlich sogar in einem komplett anderen Universum. Zu seiner Zeit galt das geozentrische Weltbild, das von Claudius Ptolemäus ca. 150 nach Christus in Alexandria entwickelt worden war, als unumstößliche Tatsache. Ptolemäus ging dabei, wie schon die meisten Astronomen vor ihm, davon aus, dass sich die Erde im Mittelpunkt des Universums befindet und sich die anderen Planeten wie auch die Sonne und die Sterne um die Erde herum bewegen. Dabei hatte jeder Planet eine dreidimensionale Himmelssphäre, innerhalb der er sich um die Erde bewegte. Allerdings hatte auch Ptolemäus schon erkannt, dass die Bewegung von vielen Planeten zu unregelmäßig ist, um einem exakten Kreis um die Erde zu entsprechen. Daher nahm er an, dass sich diese Himmelskörper auf Epizyklen fortbewegen. Zusätzlich zu ihrer Umlaufbahn um die Erde beschreiben sie regelmäßig einen zweiten, kleineren Kreis um ein anderes Zentrum. Dadurch entsteht eine Art schleifenförmige Bewegung, die auch die Helligkeitsschwankungen und Richtungswechsel einzelner Planeten erklären würde. Die Idee der Epizyklen war zwar, wie wir heute wissen, falsch, doch mathematisch funktionierte sie einwandfrei. Es war zum Beispiel möglich, sehr genaue Berechnungen über die Stellung eines jeden Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erstellen. Damit das funktionierte, musste der Astronom jeder Sphäre einen sogenannten Äquanten zuteilen, eine zweite exzentrische Rotationsachse, um die der Planet kreiste. Nach dem damaligen astronomischen Verständnis war eine solche Annahme eigentlich nicht zulässig, aber da das Verfahren mathematisch so gut funktionierte, drückten Mathematiker und Astronomen bei dieser Schwachstelle ein Auge zu. Nicht aber Nikolaus Kopernikus. Sobald er eine Schwachstelle bemerkte, machte er sich daran, diese genauer zu untersuchen. Im Fall der Planetenbewegung stellte er damit, ohne es zu beabsichtigen, das gesamte Universum auf den Kopf. Blink Nummer 4. Durch mathematische Berechnungen und intuitive Versuche gelangte Kopernikus zu seiner heliozentrischen Theorie. Aber warum zweifelte Kopernikus das geozentrische Weltbild überhaupt an? Hatte er irgendwas beobachtet, das noch keiner zuvor gesehen hatte? Nein, er war einfach nur ein besonders kritischer Geist, der hartnäckig auch das hinterfragte, was selbstverständlich erschien. Ptolemäus' Idee, dass sich Himmelskörper gleichförmig um eine nichtzentrische Achse bewegen, überzeugte Kopernikus nicht. Denn eigentlich galt es als unmöglich, dass eine Sphäre eine solche Bewegung ausführt. Dieses Problem wurde jedoch zugunsten des schönen Rechenwegs in den Hintergrund gedrängt. Kopernikus hingegen suchte nach einem Weg, zu Ptolemäus' offensichtlich richtigen Ergebnissen zu kommen, ohne dabei gegen das Axiom der vollkommenen Kreisbewegung zu verstoßen. Um diese Aufgabe zu lösen, experimentierte er ein wenig herum. Ohne nähere Begründung versuchte er zunächst, die Sonne statt die Erde in den Mittelpunkt des Planetensystems zu stellen. Damit machte er die Erde zu einem Planeten unter vielen, die sich alle um die Sonne und gleichzeitig um sich selbst drehen. Er ging sogar von einer dritten Bewegung aus, in der die Pole im Laufe eines Jahres einen Kreis beschreiben, sodass die Sonne zum Beispiel im Sommer höher in den Himmel aufsteigt als im Winter. Dadurch, dass Erde und Sonne nun den Platz getauscht hatten, kam es logischerweise zu einer neuen Anordnung der übrigen, damals bekannten Planeten um die Sonne, die sich an ihrer Umlaufgeschwindigkeit orientierte. Der schnellste Planet Merkur war der Sonne am nächsten, darauf folgten Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Die Mobilmachung der bis dahin an einem Punkt verharrenden Erde hatte eine weitere Folge. Die weiter entfernten Sterne müssten jetzt je nach Position der Erde manchmal näher beieinander oder weiter auseinander stehen. Dass dies jedoch nicht der Fall war, erklärte Kopernikus mit der unvorstellbaren Entfernung des Fixsternhimmels von Erde und Sonne. Er vergrößerte die bis daher angenommene Distanz um mehr als das Hundertfache. Kopernikus folgte also lediglich seiner Intuition, die ihn zu einer revolutionären Idee führte. Die Folgen waren erstaunlich. Alles ergab plötzlich Sinn. Bislang ungeklärte Phänomene oder Fragen lösten sich aus dieser neuen Perspektive plötzlich von allein. Blink Nummer 5. Das heliozentrische Weltbild widersprach der Religion, der Astronomie und dem gesamten menschlichen Selbstverständnis. Nachdem Kopernikus die Grundsätze seiner Theorie im ersten Entwurf 1510 zusammengefasst hatte, schickte er sie an ein paar enge Bekannte, von denen einige Abschriften des Dokuments in Umlauf brachten. Gegen die Veröffentlichung seiner Theorie wehrte sich Kopernikus jedoch 30 Jahre lang erfolgreich, denn er befürchtete, von seinem Fachgenossen und Geistlichen ausgelacht oder sogar verfolgt zu werden. Die Menschen zu seiner Zeit waren überzeugt, dass die Erde stillstand und die Dinge und Lebewesen deshalb auf ihr stehen und sich bewegen konnten. Kopernikus entdeckte jedoch, dass sich die Erde bewegte. Warum wir trotzdem nicht ins Weltall fliegen, konnte er allerdings nicht erklären. Heute wissen wir, dass die Gravitationskraft dafür sorgt, dass wir mit der Erde verbunden bleiben und sich Wasser und Wolken mit ihr bewegen. Doch diese Entdeckung wurde erst später gemacht. Viele Menschen nahmen die Behauptung, dass die Sonne und nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums stünde, schlicht als Gotteslästerung wahr. Schließlich war der Mensch der Gipfel der Schöpfung und daher war es nur logisch, dass sich auch alles um ihn drehte. Und selbst die Bibel stellte das eindeutig fest. So sagt zum Beispiel der Psalm 93,1, dass der Erdkreis feststeht und nie wanken wird. Selbst jene, die Kopernikus' Idee als interessanten Denkanstoß und seine Berechnungen als wertvoll einschätzten, taten sich schwer damit, die Erde nicht länger als Mittelpunkt des Systems zu betrachten und sich die ungeheure Entfernung zwischen Erde und Fixsternhimmel vorzustellen. So erzählten sich einige Gelehrte nach dem ersten Entwurf spaßeshalber, Kopernikus halte die Erde für ein Stück Bratenfleisch, das er auf einen drehenden Spieß gesteckt habe, damit die Sonne es gare. Kopernikus' Theorie stellte das gesamte Universum auf den Kopf, und es ist kein Wunder, dass es seinen Zeitgenossen schwerfiel, sie zu akzeptieren. Nur logisch, dass Kopernikus vor einer Veröffentlichung zurückschreckte, denn damit hätte er sich zu einem absoluten Außenseiter in der Wissenschaftsgemeinde gemacht und den Zorn vieler auf sich gezogen. Blink Nummer 6. Kopernikus veröffentlichte seine Theorie erst auf den Druck von Freunden und Kollegen hin. Kopernikus wusste, dass er gute Argumente für seine Theorie hatte, doch er scheute sich trotzdem davor, sie zu veröffentlichen. Vor allem war er sich darüber klar, dass jedes Detail einer Theorie, die so streitbar war, stimmen musste. Daher argumentierte er zunächst lange Zeit, dass die Arbeit noch nicht ganz fertig sei. 1535 hatte er alles mehrfach durchgerechnet, trotzdem wagte er sich nicht in die Öffentlichkeit. Doch zum Glück hatte Kopernikus Kollegen und Freunde, die seinen kritischen Verstand teilten und ihn schließlich überreden konnten. Neben einigen namhaften Gelehrten war es vor allem sein guter Freund, der Domherr Tiedemann Giesel, der ihm wiederholt zu einer Veröffentlichung riet. Er bekräftigte Kopernikus immer wieder in seiner Theorie und lieferte ihm Ideen, wie er Kritik aus dem Weg gehen oder entkräften könnte. Kopernikus war allerdings noch nicht überzeugt. In der Öffentlichkeit redete er um seine zentrale These wie um den heißen Brei herum. So lieferte er bei zwei Gelegenheiten, im Brief gegen Werner sowie in den Kommentaren zur Kalenderreform, konkrete Berechnungen oder astronomische Tafeln, ohne die ihnen zugrunde liegende Annahme zu erwähnen. Den Ausschlag gab schließlich Georg Joachim Rheticus, der bereits erwähnte lutheranische Freund. Er hatte Medizin studiert und sich anschließend mit Mathematik und Astronomie beschäftigt, unter anderem als Schüler des berühmten Mathematikers Philipp Melanchthon. 1539 hörte er in Nürnberg zum ersten Mal von Kopernikus und seiner Theorie. Er war so begeistert, dass er sich sofort auf den Weg zu Kopernikus machte. Es ist nicht bekannt, wie genau Rheticus Kopernikus schließlich überredete. Wir können aber vermuten, dass seine jugendliche Begeisterung, seine Ehrfurcht und auch seine eigene große Begabung auf dem Gebiet eine Rolle spielten. In einem ersten Bericht bereitete Georg Rheticus die gelehrte Welt auf Kopernikus' These vor. Erst danach war Kopernikus vollkommen überzeugt. Wie Rheticus' erster Bericht in der Fachwelt aufgenommen wurde, erfährst du im nächsten Blink. Klar ist jedoch schon hier, ohne seine Kollegen und Freunde hätte Kopernikus sein Werk gar nicht oder erst viel später veröffentlicht. Blenk Nummer 7. Die Veröffentlichung von Kopernikus' Hauptwerk wurde taktisch vorbereitet und aufgebaut. Sowohl Tiedemann Giese als auch Georg Rheticus und natürlich Kopernikus selbst waren sich darüber im Klaren, dass ein so revolutionäres Werk taktisch klug vorbereitet werden musste, um keine religiösen Empfindlichkeiten zu verletzen. Bald hatte Rheticus von Kopernikus so viel gelernt, dass er eine Zusammenfassung von seiner These in Form eines Briefes, des ersten Berichts, an seinen Mentor, den Nürnberger Astrologen Johannes Schöner, schrieb. Bei diesem Bericht fällt besonders auf, dass Rheticus den zentralen Punkt, die Bewegung der Erde um die Sonne, bis zur Mitte des Briefes aufschiebt. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass eine solch haarsträubende Idee vorsichtig vorgetragen sein wollte und zunächst nicht im Zentrum der Betrachtung stehen sollte. Stattdessen beleuchtete er andere Aspekte von Kopernikus' Arbeit, die Aufschlüsse über bisher ungeklärte Fragen boten, wie zum Beispiel Überlegungen zum Fixsternhimmel. Außerdem überschüttet Rheticus sowohl Kopernikus als auch den Adressaten Schöner, Preußen, den Fürsten und den Bischof des Landes mit Lob und Ehrerbietung. 1540 wurde der erste Bericht tatsächlich veröffentlicht und verschaffte Rheticus unter Fachkollegen einige Bekanntheit und Anerkennung. Der Bericht wurde sogar so beliebt, dass schon ein Jahr später die zweite Auflage erschien. Der Anklang, den die Schrift unter Gelehrten fand, räumte schließlich Kopernikus' letzte Widerstände gegen eine Veröffentlichung aus. Kopernikus gewann verschiedene wichtige Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kirche als Unterstützer. So riet ihm zum Beispiel der Verleger Andreas Osiander dazu, im Vorwort klarzustellen, dass sich mathematische Hypothesen grundsätzlich von Glaubensartikeln unterscheiden und lediglich die Grundlage für Berechnungen bieten. Außerdem gewann Kopernikus den Bischof Dantiscus dafür, ein Geleitwort für das Buch zu schreiben. Um Kritik aus der Kirche von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, widmete Kopernikus das Buch dem Papst Paul. In dieser Widmung erklärte er auch, dass seine Theorie keineswegs als Widerspruch zur Heiligen Schrift zu verstehen sei. Kopernikus und seine Unterstützer taten also alles, um sich bereits im Vorhinein gegen Angriffe aus wissenschaftlichen und religiösen Kreisen abzusichern. Doch alle Bemühungen schienen zunächst umsonst. Blink Nummer 8. Kopernikus' Ansichten stießen auf heftige Widerstände von Seiten der Wissenschaft und der Kirche. Als 1543 die erste Ausgabe von De Revolutionibus über die Umdrehung in Nürnberg gedruckt wurde, war Kopernikus bereits tot. Mit seinem letzten Atemzug hatte er die fertigen Druckseiten noch zur Kenntnis nehmen können. Die Anfeindungen, die auf die Veröffentlichung folgten, musste er nicht mehr miterleben. Schon vor der Veröffentlichung des gesamten Werks hatte es scharfe Kritik und böse Kommentare gegeben, und zwar aus allen möglichen Richtungen. So soll sich zum Beispiel Martin Luther abfällig über Kopernikus und dessen Thesen geäußert und den Astronomen einen Narren genannt haben. Auch Philipp Melanchthon, der ehemalige Lehrer von Rheticus, nannte Kopernikus' Idee in einem Brief eine absurde Vorstellung. Andere führende Mathematiker wie Erasmus Reinhold und Caspar Peutzer reagierten nach der Veröffentlichung ähnlich. Sie erkannten Kopernikus' Rechenleistung an, kritisierten jedoch die heliozentrische Idee. In der ersten Ausgabe waren einige Änderungen vorgenommen worden, die Kopernikus selbst bestimmt missfallen hätten. Ab etwa der Hälfte übernahm Andreas Osiander anstelle von Rheticus die Korrektur der Druckseiten. Ob die Änderungen dem neuen Korrekteur oder dem Drucker Johannes Petreus zuzurechnen sind, ist ungeklärt. Fest steht, dass ein neues Vorwort verfasst wurde, in dem Kopernikus' Arbeit als interessantes Rechenhilfsmittel ohne jeden Bezug zur Wirklichkeit abgetan wurde. Auch der Titel wurde verändert und lautete nun plötzlich »Über die Umdrehung der Himmelssphären«. Rheticus war außer sich und schickte Freunden und Bekannten Exemplare, die er zuvor mit Rotstift korrigiert hatte. Einige Jahrzehnte später wurde das Werk sogar von der römischen Inquisition auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Vor allem Kepler und Galilei hatten sich auf Kopernikus' Argumentation gestützt und dadurch die Aufmerksamkeit der Kirche erregt, die seine zentrale These als dumm und unsinnig verurteilte und das Werk auf den Index setzte, wo es die nächsten 200 Jahre lang bleiben sollte. Doch zum Glück bewirkten all die Anfeindungen und das Verbot durch die Kirche nicht, dass das Werk in Vergessenheit geriet. Es kursierten weiterhin verschiedene korrigierte, kommentierte und ursprüngliche Ausgaben des Buches, die fleißig gelesen wurden. Blink Nummer 9. Dank anderen Wissenschaftlern setzte sich Kopernikus' Weltbild gegen alle Widerstände durch. Auch wenn es vielen Wissenschaftlern zunächst schwer fiel, sich auf Kopernikus' Theorie einzulassen, fand sie mit der Zeit vor allem unter ähnlich revolutionär eingestellten Denkern immer mehr Anhänger. Zunächst stellte der dänische Adlige und Astronom Tycho Brahe eine Kompromisslösung zwischen dem ptolemäischen und dem kopernikanischen Weltbild vor. In seinem Modell umkreisen Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn die Sonne und alle zusammen umkreisen die Erde. Um seine These mit präzisen Beobachtungen zu untermauern, richtete er sogar das erste Observatorium seines Landes ein. Auf diesen Erkenntnissen baute unter anderem Johannes Kepler auf, der nach Brahes Tod auf dessen gesamte Beobachtungen und Berechnungen zugreifen konnte. In seinem Abriss der kopernikanischen Astronomie erklärte Kepler die Theorie von Kopernikus und erweitert sie um eine entscheidende Komponente. Er fand heraus, dass die Planeten keine kreisförmigen Bahnen beschreiben, sondern Ellipsen. Auch der Universalgelehrte Galileo Galilei verteidigte das kopernikanische Weltbild. Er entwickelte das Fernrohr so weiter, dass er Beobachtungen machen konnte, die Kopernikus' Theorie unterstützten. Diese Erkenntnisse veröffentlichte er in seinen Botschaften der Sterne und im Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, die ebenfalls beide auf dem Index landeten. Das kopernikanische Weltbild war außerdem eine Voraussetzung für Isaac Newtons Erkenntnisse zur Bewegung. De Revolutionibus, das er bereits als Student gelesen hatte, diente unter anderem als Grundlage für die Entwicklung seiner Theorie zur Gravitationskraft. Durch Newtons Arbeiten wiederum gelangte das Werk Kopernikus in die Hände weiterer Forscher wie Charles Babbage und Edwin Hubble. Heute gilt Kopernikus' Theorie in vielen Bereichen als überholt, da er zum Zeitpunkt ihrer Ausarbeitung natürlich nicht auf neuere Erkenntnisse wie die Gravitationskraft oder die Ellipsenform der Planetenbahn zurückgreifen konnte. Seine Grundidee war allerdings richtig. Dass er sie gegen alle Widerstände verteidigt hat, ist der Grund, warum wir heute auf einem Planeten leben, der um die Sonne kreist und Nikolaus Kopernikus als eine Ikone der Wissenschaft feiert. Das waren die Blinks zu und die Sonne stand still von Dava Sobel. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Kopernikus' heliozentrische Theorie, die besagt, dass die Erde um die Sonne kreist, zu seiner Zeit eine Revolution war. Als er sie schließlich nach langem Zögern doch veröffentlichte, wurde er sowohl von der Kirche als auch von anderen Wissenschaftlern dafür kritisiert. Doch mit der Zeit setzte sich seine Theorie durch. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff und die Sonne stand still und sag uns, was du denkst.